Herzlich guten Morgen. Wer von euch hat Lust, mit mir heute nach Gold zu graben? Oder nach Öl zu bohren? Anita schüttelt den Kopf. Ich möchte euch einladen, mit mir nach Gold zu graben. Weil im Wort Gottes hat es so viel Wahrheit, so viel wertvolle Information. Und wenn wir jetzt auf Karfreitag und Ostern zugehen, und darum geht es in diesen Endzeiten, ins Zeitreden von Jesu, wenn wir auf Karfreitag und Ostern zugehen, dann steckt darin ganz sehr viel Information, die eben auch für heute, für die heutige Zeit sehr wichtig ist. Aber man muss arbeiten. Man muss eine Schaufel hervornehmen oder einen Bohrer, um in die Tiefe zu gehen und um zu erkennen, was Gott uns für Gnade schenkt, indem er all diese Dinge im Wort Gottes niederschreiben ließ. Endzeitreden, das ist eine Serie, die wir heute anfangen, aus aktuellem Anlass, denn seit dem Corona-Ausbruch spüren wir, dass die Endzeit näher und näher kommt. Es ist ein drastisches Jahr hinter uns, ein Jahr mit dramatischen Vorschriften, die wir einhalten müssen, die schon ein ganzes Jahr andauern und eine Besserung ist leider noch nicht in Sicht. Aber die meisten von uns haben sich daran gewöhnt, dass unsere Gottesdienste etwas anders stattfinden. Singen ist verboten, Hände schütteln ist verboten, Kaffee trinken ist verboten, einander umarmen ist verboten, Abendmahl zu feiern ist verboten und so weiter und so fort. Hättet ihr das vor etwas mehr als einem Jahr für möglich gehalten? Kaum. Es ist eine Vorbereitung, wie die Jünger auch vorbereitet wurden auf die letzten Tage mit Jesus und dann auf ihren Auftrag, eine Zeit der Vorbereitung. Und die Zeit der Vorbereitung, die damals geschah, hat angefangen mit dem Einzug der Jünger von Jesus nach Jerusalem. Sicher, die anderen, die zwei Jahre und ein paar Monate vorher, die haben dazu gedient, die Jünger zu festigen, sie zu schulen. Und jetzt kommt eben diese Endzeitreden, also so quasi der Schluss, so der, wie sagt man denn, der Finish, oder? Um sie bereit zu machen für das, was kommt. Und ich möchte euch dazu den Text lesen. Ihr seht ihn auch auf der Leinwand. Es steht in Markus Kapitel 11. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich, wenn ihr hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, sagt einfach, der Herr braucht das Tier und wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden das Fohlen in der Gasse. Es war an einem Tor angebunden. Als sie es losmachten, fragten einige, die dort herumstanden, was macht ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und man ließ sie gehen. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus und warfen ihre Umhänge darüber. Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus, andere schnitten Laubbüschel auf dem Feld ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen, und auch die, die Jesus folgten, riefen, Hosianna! Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosianna, Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein, dann ging er in den Tempel und sah sich alles genau an. Weil es aber schon spät geworden war, ging er mit den 12 Jüngern nach Bethanien zurück. Eigentlich könnte man hier schon aufhören und sagen, nehmt euch das Ding zu Herzen, hört gut zu, was das Wort Gottes sagt. Aber ich möchte, weil ich ja etwas daran gearbeitet habe, euch daran teilhaben lassen, was Gott mir gezeigt hat, und ich hoffe, dass es euch auch ermutigt. Diesem kurzen Text haben wir drei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist die Geschichte mit diesem Eselsfohlen, das die Jünger holen mussten. Der zweite Abschnitt ist der Einzug nach Jerusalem. Und dann der dritte ganz kurze Abschnitt ist zurück nach Bethanien. Und ich möchte mit euch diese Abschnitte genauer anschauen. Schauen wir doch zuerst auf die Geschichte der beiden Jünger, die da den Auftrag hatten, dieses Fohlen zu holen. Eigentlich war das eine Art Diebstahl, oder? Also Jesus sagt, da vorne seht ihr ein Dorf, da geht ihr hinein, das ist ein Fohlen, holt dieses Fohlen und bringt es zu mir. Entwendung zum Gebrauch heißt das im Strafgesetzbuch. Und ich habe euch das hier herausgeschrieben. Artikel 94 des Strafgesetzbuches. Einfach, dass ihr es wisst, oder? Entwenden eines Fahrzeuges zum Gebrauch. Absatz 1. Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer a. ein Motorfahrzeug zum Gebrauch entwendet und b. wer ein solches Fahrzeug führt oder darin mitfährt, obwohl er beim Antritt der Fahrt von der Entwendung Kenntnis hatte. Ist noch spannend, oder? Also jetzt wisst ihr es, wenn ihr in einem geklauten Auto mitfahrt, seid ihr mit Schuldig und könnt für 3 Jahre in die Kiste kommen. Und dann Absatz 4, das ist auch noch interessant. In Absatz 4 steht, mit Buße wird bestraft, wer ein Fahrrad unberechtigterweise oder unberechtigt verwendet. Ist der Täter ein Angehöriger oder ein Familiengenosse des Besitzers, so erfolgt die Bestrafung nur auf Antrag. Spannend, oder? Also es lohnt sich manchmal auch, etwas tiefer zu graben. Was ist hier passiert? Also Jesus lässt diesen Esel zum Gebrauch entwenden, anders kann man das nicht sagen. Und ja, meine Frage an dich, was hat das uns zu sagen? Darf man ein Eselsfohlen zum Gebrauch entwenden? Gott schon, ja, ja. Weißt du, das kommt mir oft entgegen. Alle dürfen es nicht, aber der Dieb, der darf schon. Nein, ich habe mir da Gedanken gemacht, warum hat es diese Geschichte geschafft, dass sie in der Bibel aufgeschrieben wurde? Und ich habe mir lange Gedanken gemacht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Antwort. Vielleicht gibt es auch gar keine. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht steht diese Geschichte in der Bibel, dass wir Theologen keine Antwort darauf haben. Weil es vielleicht auch keine gibt. Oder vielleicht werden wir die Antwort dann einmal im Reich Gottes erfahren. Vielleicht steht sie aber auch darum in der Bibel, damit wir alle erkennen können, dass wir nicht auf alle Fragen eine Antwort brauchen. dass wir gewisse Dinge einfach stehen lassen können. Und sagen, es ist so. Und ich finde es außerordentlich, dass diese Sequenz es geschafft hat, dass sie niedergeschrieben wurde von Markus. Der hatte einfach sagen können, ja, Jesus ist dann mit einem Esel da nach Jerusalem hineingeritten. Jesus oder Gott hat sich da etwas dabei gedacht, eben vielleicht, um uns zu zeigen, dass wir nicht alles zu wissen brauchen. Was uns vielleicht ein wenig über diese Ratlosigkeit hinwegtröstet, ist das Ende von Vers 3, wo es steht, der Herr braucht das Tier und wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Wenn jemand am Bahnhof ein Velo klaut, dann wird er es wahrscheinlich nicht wieder dahin zurückstellen, sondern irgendwo in einem Gebüsch verschwinden lassen. Aber lassen wir das, gehen wir in der Geschichte weiter. Die Jünger also finden das Fohlen und binden es los, sie werden angeredet, quasi gestellt, was macht ihr da? Und sie geben genau die Antwort, die Jesus ihnen gegeben hat. Und man lässt sie ziehen. Es hat funktioniert. Gehen wir zu Punkt 2, der Einzug nach Jerusalem. Jesus setzt sich also auf dieses Fohlen, macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Warum macht er das? Wollte er seine Show abziehen? Hat er da irgendwelche Ambitionen? Hat er da etwas sagen wollen? Vielleicht. Interessant ist, dass genau diese Sequenz in Zacharia 9,9 sehr genau vorherbeschrieben ist. Da steht nämlich, freue dich, du Zionsstadt, Zionsstadt ist Jerusalem. Jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Genau. Matthäus nimmt diesen Text auf in dieser Einzugsgeschichte nach Jerusalem. Matthäus hat nämlich gewusst, dass das im Alten Testament schon geschrieben steht. Und darum steht in Matthäus 21, das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hat. Und dann zitiert Matthäus, Markus macht das nicht, sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Hopsla, eins zweit, macht nicht. Für uns ist ein Esel ein störrisches Tier, oder? So haben wir das in Erinnerung. Ein stures Tier. Und ein Pferd ist gehorsam in der Regel. Außer Franzi muss es reiten. Ein Pferd hat auch eine Würde, kann so elegant galoppieren oder traben oder was immer es macht. Ein Esel und ein König drauf, das passt irgendwie nicht ganz. Wobei schon König Saul ist auf einem Esel dahergeritten. In der Bibel lesen wir darüber, dass die Esel sehr gute Lastzug- und Reittiere waren, nämlich im Gebirge. Und Jerusalem liegt ja auf dem Gebirge, nicht unten im Tal, sondern oben oder im Gebirge. Und da war es viel besser, mit einem Esel unterwegs zu sein. Ich vergleiche das mal mit einem Mercedes und einem 4x4, oder? Ein Esel ist da einfach viel praktischer. Ein zahmer Esel mit einem hellen oder aber einem weißen Fell wurde oft auch als Reittier eines neuen Königs verwendet, ebenso wie bei Saul. Ein Pferd im Gebirge ist einfach ungeschickt, weil sich die ständig die Knochen brechen, wenn es gefährlich wird. Und ihr wisst, die Schweizer Armee, die hatte keine Esel, sondern Maultiere, um ins Gebirge zu gehen. Und die haben sich sehr bewährt. Genau. Nun ist spannend, was da die Leute zurufen dem Jesus. Und da heißt es: Hosianna, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosianna, Gott in der Höhe. Eine Frage: Weiß jemand von euch, was Hosianna bedeutet? Jetzt singen wir das immer, wir wissen nicht, was es bedeutet. Also, ich sage es euch, was es bedeutet. Hosianna war der Ruf, den das Volk Gottes aus ganzem Herzen diesem Messias zugerufen hat. Und es bedeutet nichts anderes als: Hilf doch, gib uns Heil. Hosianna ist also die Bitte, dass Gott uns begegnet und Heilung schenkt. Es ist nicht ein Lobpreis, sondern es ist einfach der Ausdruck: Hilf. Gott, hilf. Und ich denke, vielleicht brauchst du dieses Wort dann etwas mit mehr Verständnis. Hosianna heißt nicht Gott sei gelobt, sondern Gott, hilf. Und die Hilfe, die wir erwarten von Gott aus der Höhe. Eine andere Frage im gleichen Zusammenhang: Weiß jemand von euch, was Halleluja bedeutet? Ja, genau, preist den Herrn. Und wenn wir das Wort Halleluja etwas genauer anschauen, entdecken wir zwei Bereiche: das Hallelu, das heißt preist, und Ja steht für Yahweh. Aber warum steht nur Ja und nicht Yahweh? Man durfte den Namen Gottes nicht laut sagen, sondern hat Abkürzungen dafür verwendet. Also eigentlich würde es heißen Hallelu Yahweh. Aber das durften die Juden nicht sagen, darum sagten sie Halleluja. Und alle wussten, was gemeint war. Ganz genau. So, haben wir heute schon wieder zwei Sachen gelernt. Ah, ist mühsam, im Gottesdienst noch Schule zu haben, oder? Nun, was erwartete das Volk Israel? Was erwarteten die Leute, die da am Straßenrand standen, ihre Kleider hingeworfen haben, diese Laub oder Büschel hingeworfen haben? Was haben die erwartet? Doch nichts anderes als was? Sie haben erwartet, dass jetzt der Messias kommt, der das Reich Gottes auf der Erde wieder aufbaut, der die Römer aus dem Land wirft, der Ordnung schafft und der den Tempel wieder in seiner vollen Herrlichkeit herrichtet. Weil der Tempel, den sie jetzt hatten, der war viel kleiner als der, der von Salomo gebaut wurde. Es war so ein mickriger Tempel im Grunde genommen, wenn man das so sagen darf. Die Leute erwarteten also das Reich Gottes, das jetzt auf die Erde kommt. Und wenn wir die Worte Jesu anschauen, zum Beispiel aus der Bergpredigt, aber auch andere Stellen, hat er immer wieder darüber geredet, von diesem Basileia, von diesem Reich Gottes, das da kommt. Und wenn wir diese Stellen genauer anschauen, heißt es dort praktisch überall Basileia to Theon auf Griechisch. Und Basileia to Theon heißt nichts anderes als das Königreich Gottes. Und nicht nur ein Königreich. Basileia heißt eigentlich nur Königreich. To Theon heißt eben, das ist das Königreich Gottes. Es ist die Herrschaft Gottes, die sichtbar wird. Und damit ist natürlich die Frage, wenn wir von diesem Reich Gottes reden, ist das ein Reich, das hier auf dieser Welt stattfindet, so wie die Leute damals in Jerusalem das erwartet haben, oder ist es eben ein Totheon, das in einer späteren Zeit, in der Zukunft, bei der Neugründung der Erde dann stattfindet. Ich habe einen lieben Freund, einen Pastor, der sich in diese Frage etwas verbissen hat, weil er meint, Basileia sei hier auf der Erde. Wir müssten hier das Reich Gottes aufbauen. Und jetzt kommt es darauf an, natürlich, wie wir das meinen oder was wir darunter verstehen. Wenn wir davon ausgehen, dass es hier ein Reich Gottes braucht und dass wir hier die Gewalt haben und dass wir hier die Regierenden sind, genauso wie das damals die Leute in Jerusalem, die Jesus empfangen haben, erwartet haben, dann glaube ich, sind wir auf dem Holzweg. Wenn wir aber erwarten, dass das Reich Gottes hier in unseren Herzen anfängt und dass es überspringt zu unseren Nächsten, zu unseren Familienangehörigen, zu unseren Mitarbeitern, zu den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, zu unseren Nachbarn, dann geschieht das oder wird das Reich Gottes hier auf der Erde gebaut, aber in unseren Herzen und nicht in Macht und Pracht. Sonst müssten wir ja wie in der katholischen Kirche goldige Kelche und weiß ich was tolle Gebäude haben. Aber das brauchen wir nicht. Es geschieht in unserem Herzen. Genau. Genau. Richtig. Und da ist auch, wo Jesus dann sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Sondern, wenn es so wäre, hätte meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände gefallen wäre. Aber jetzt ist mein Reich nicht von hier. Und ich frage dich, wenn wir beten, dein Reich komme, von was reden wir dann oder für was bitten wir dann? Doch für das Reich, das in der Zukunft auf uns oder zu uns kommen wird oder wo wir hingehen dürfen, eben dieses Basileia Tou Theon, das zukünftige Reich Gottes. So, und jetzt kommen wir zu diesem Text, der da schon lange da vorne steht. Es gibt nämlich einen kleinen Unterschied zwischen der Geschichte von Matthäus und der Geschichte von Markus, wobei der Unterschied nur ganz klein ist, weil er einen speziellen Blickwinkel hat. In Matthäus steht eben dieser Text, der da vorne steht, als Jesus in Jerusalem einzog, ging es wie ein Beben durch die ganze Stadt. Und man fragte, wer ist das? Also es haben nicht alle gewusst, wer dieser Jesus ist, oder? Aber man hat ihm Ehre erwiesen, man hat die Kleider auf die Straße gelegt und so weiter. Die Menge, die Jesus begleitete, also die Gruppe, die ihn eben kannte, antwortete, das ist der Prophet, es ist Jesus aus Nazareth in Galiläa. Das heißt, Matthäus hat den Fokus hierhin gelegt, dass die Leute über den Prophet oder den Messias oder wen auch immer, dass die Leute das kennen sollten. Markus streicht etwas anderes heraus. Im Markus-Evangelium heißt es, so zog Jesus in Jerusalem ein, dann ging er in den Tempel und sah sich alles genau an. Das finde ich noch spannend, oder? Sich alles genau ansehen. Es kommt mir vor, wie wenn ich ins Landesmuseum ging als Kind und mir alles genau angeschaut habe in diesen Vitrinen, so die Schlacht zu Morgarten mag ich noch erinnern, so mit diesen kleinen Soldaten und all diese Dinge, schaut sich alles genau an. Ich denke, dass beide Texte richtig sind, nur ein anderer Blickwinkel, oder? Und weil es aber schon spät geworden war, ging er mit den 12 Jungen nach Bethanien zurück. Ja, was hat sich Jesus wohl genau angeschaut, als er in Jerusalem war, in diesem Tempel? Gab es da noch etwas zu entdecken? Ist ihm etwas aufgefallen in diesem Tempel? Da werden wir im nächsten Gottesdienst dann darauf zu reden kommen, was ihm aufgefallen ist. Aber kümmern wir uns noch ein wenig um die Reise, welche Jesus mit den Jüngern gemacht hat. Sie kamen ja ursprünglich von Kapernaum, ganz oben am See Tiberias, sind durchs Land der Samariter gereist, dann durch die Jordanebene bis nach Jericho. Und von Jericho haben sie dann den Weg, die Hauptstraße oder die Autobahn genommen nach Jerusalem. Und die beiden Orte, Bethphage und Bethanien, die sind euch bekannt. An einem dieser beiden Orte fand dieses unheimliche Verbrechen statt, wo der Esel geklaut wurde. Wir wissen nicht, welcher Ort das es war, ob der Esel in Bethanien oder in Bethphage stand. Aber es war kurz vorher. Und das sind diese beiden Orte, Bethphage und Bethanien. Und da sieht man da noch ein wenig besser. Das sind also vielleicht 4 Kilometer Distanz bis zur Stadtmauer von Jerusalem. Also die ganze Reise war 60, 70 Kilometer, je nachdem wie viele Umwege das sie gemacht haben und wie oft sie einkehren mussten auf der Hauptstraße. Und dann sind sie noch 4 Kilometer entfernt von der Stadtmauer von Jerusalem. Das ist in einer Stunde gut zu machen, auch wenn man langsam läuft. Ein Soldat, der macht etwa 7 Kilometer, 8 Kilometer pro Stunde, wenn er richtig läuft. Genau. Warum ist Jesus über Nacht nicht in Jerusalem geblieben? Und warum wollte er in Bethanien übernachten? Jetzt gilt es eben zu bohren im Wort, sich Gedanken zu machen. Wie war das? Als in Jerusalem war, ich sage es mal einfach gesagt, Tumult, oder? Und wenn Jesus da geblieben wäre, wäre wahrscheinlich in der ganzen Nacht es nicht ruhig geworden. Und er wollte sich jedoch zur Ruhe begeben. Und in Bethanien waren 3 für Jesus und die Jünger sehr wichtige Personen zu Hause. Personen, die er oft besucht hat, nämlich Maria, Martha und Lazarus. Und Jesus wollte, ich sage mal circa eine Woche, bevor sie ihn gekreuzigt haben, die Zeit mit diesen 3 verbringen, zusammen mit seinen Jüngern. Aber wer waren diese 3 eigentlich? Habt ihr eine Idee? Da sind mir die Texte ein wenig durcheinander geraten, das ist aber etwas ungeschickt natürlich. Okay, dann lassen wir das. Kannst du abstellen, Silas? So. Genau. Schauen wir doch zuerst ins Johannesevangelium. Da ist der Bericht von Maria. Maria war die Frau, die dem Herrn das kostbare Salböl über die Füße goss und sie dann mit ihren Haaren trocknete. Und Lazarus war ihr Bruder. Und damit haben wir mal Maria kennengelernt. Sie war also diejenige Frau, die in der Prostitution war, die sich erlaubt hat, an das Fest der Pharisäer zu kommen, wo Jesus auch eingeladen war, die sich von hinten Jesus angeschlichen hat, mit ihren Tränen und ihren Haaren Jesus die Füße gewaschen und mit Salböl gesalbt hat. Ihr kennt diese Geschichte, ich denke, ich überspringe die mal, damit es nicht zu lang wird, aber es lohnt sich, diese Geschichte wieder einmal zu lesen. Maria war eine ganz spezielle Frau, die eben nicht zum Establishment gehörte, sondern vielleicht eine ähnliche Geschichte hat, wie sie jeden von uns hätte treffen können. Die Martha, die kennen wir auch. Die Martha ist diejenige, als Maria, oder ich muss anders sagen, als Jesus bei ihnen zu Hause war, hat sich die Martha hinzugesetzt. Nein, stimmt eben nicht. Die Martha hat sich um das Essen gekümmert und die Maria hat dem Herrn Jesus zugehört. Und da war ja diese Auseinandersetzung, sagen wir es mal lieb. Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Und ich muss euch sagen, ich erwische mich manchmal auch dabei, zu sagen, findest du das richtig, dass ich alles selber machen muss? Kennt ihr das? Und Jesus sagt, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat den guten Teil davon gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Damit haben wir Maria und Martha etwas präziser kennengelernt und dann natürlich die Frage von Lazarus, ein Mann aus Bethanien, der Bruder von Martha und der ja erkrankt ist, der gestorben ist, der auferweckt wurde. Auch hier die Geschichte, die lohnt sich da unbedingt, dass wir das genauer anschauen. Aber das lassen wir weg für heute. Jesus wollte also diesen drei Personen, quasi in der allerletzten Zeit, die ihm geblieben ist, ganz nahe sein. Jesus wusste, welche Tage ihm bevorstanden. Und ich denke, es war eine gute Entscheidung, ein wenig auf einem Bauernhof rauszugehen, in einem Bauerndorf Bethanien, und dort Kraft zu schöpfen. In den kommenden Gottesdiensten werden wir uns Gedanken machen, von diesem Augenblick an bis zur Kreuzigung. Und ich kann euch eines versprechen, es wird spannend, wenn ihr mitkommt und mitbohrt in dem, was die Bibel uns hier sagt. Ich fasse zusammen, es begann mit dem Diebstahl, der vorausgesagt wurde, also nicht als Diebstahl, sondern dass Jesus auf dem Fohlen nach Jerusalem einreiten würde. Entwendung zum Gebrauch heißt das. Und ich denke, da müssen wir einfach Seela eine Pause machen. Wir haben keine vernünftige Antwort, warum diese Geschichte in der Bibel steht. Vielleicht hat es damit zu tun, dass es nicht immer eine Rechtfertigung gibt für das, was Gott tut. Der zweite Punkt war der Einzug nach Jerusalem. Was soll ich dazu sagen? Ich habe mir vorgestellt, wie sich Jesus gefühlt haben muss, als er auf diesem Esel da in die Stadt einreitet, begleitet von Leuten, die geschrien und gejohlt und Hosianna gerufen haben, die erwartet haben von ihm, dass er ihnen jetzt raushilft, dass jetzt der Messias da ist, dass jetzt die Römer dann fliegen werden, rausfliegen, dass jetzt dann Fetzen fliegen werden. Jesus sieht diese Volksmenge, welche ihm zujubelt und ihm alle Ehre gibt. Aber ich denke, er weiß auch, dass sich innerhalb einer Woche das Ganze kehren wird. Dass sich die Atmosphäre in der Stadt Jerusalems innerhalb von einer Woche total umkehrt. Die Leute, welche ihm jetzt noch zurufen, werden seinen Tod fordern. Und der letzte Punkt, den ich angedeutet habe, dass Jesus sich die Zeit genommen hat, nochmals eine Stunde rauszulaufen aus Jerusalem, um einen Besuch zu machen bei Menschen, die ihm sehr am Herzen gelegen sind, Maria, Martha und Lazarus. Und was meinst du, wo würde Jesus heute einkehren? Würde Jesus bei dir einkehren? Würdest du ihn willkommen heißen? Würdest du die 12 Jünger aufnehmen bei dir? Diese komische Gruppe von durcheinander gewürfelten jungen Männern. Ich wünschte mir, dass Jesus zu uns sagt, wie er es zum Zachäus gesagt hat. Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Gott möchte, dass er heute bei dir Gast sein kann. Gast ist nicht ein Mitbewohner, sondern ein Gast, den bewirten wir, oder? Dem geben wir Zeit, dem geben wir Raum, dem tischen wir das Beste auf, was wir haben. Und wir nehmen uns Zeit, ihm auch zuzuhören und gut auf das zu hören, was er sagt. Und die Frage an dich ist, warum feiern wir Sonntag oder Schabbat? Dass wir Zeit haben, auf Gott zu hören, weil er uns dienen will. Gottesdienst meint ja nicht, dass wir Gott dienen. Wie können wir denn Gott dienen? Ich denke, wir sollten Gott dienen von Montag bis Samstag. Dass wir da Gott dienen durch unser Leben, durch das, was wir tun. Am Sonntag möchte Gott uns dienen, aber dazu müssen wir ihm auch den Raum geben. Bist du bereit? Magst du ihm zuhören? Oder hast du so viele Dinge vor, dass du sagst, ach, ist schon 10:50, zu Hause ist der Braten im Ofen. Ich muss gehen. Ich übertreibe vielleicht ein wenig. Ich hoffe, ihr habt keinen Braten im Ofen. Aber ich wünschte mir, dass Gott euch Besinnlichkeit und Ruhe schenkt. Gerade in dieser Zeit auf Ostern hin. Und dass es euch gelingt, tief im Wort Gottes zu bohren und die Schätze, die Goldstücke oder das Öl, wenn wir nach Öl bohren, dass das sichtbar werden kann. Und ich wünsche euch dazu einfach Gottes Segen. Und ich möchte zum Schluss ganz kurz beten. Das ist auch so ein blöder Spruch, Entschuldigung. Ich will nicht ganz kurz beten, aber ich will auch nicht lang beten. Aber ich will für euch beten. Vater im Himmel, hab herzlichen Dank, dass wir dein Wort, die Bibel, haben dürfen. Und danke für alles, was darin niedergeschrieben ist, damit wir dich in deiner Größe, in deiner Herrlichkeit erkennen können. Und lass uns demütig sein, uns einzugestehen, dass es gewisse Dinge gibt, die wir nicht verstehen. Oder vielleicht noch nicht verstehen. Schenke uns trotz allem den Mut, täglich in deinem Wort zu forschen, dass wir uns aufmachen, zu entdecken, wie viele Geheimnisse und wie viel Gold und wie viel Kraft in diesem Wort für uns steckt. Aber wir müssen diese Arbeit tun. Gib uns Mut, nicht nur die Bibel einfach zu lesen, damit sie gelesen ist, sondern darüber nachzudenken, ruhig zu werden, damit wir deine Stimme hören können.